Guten Abend und herzlich willkommen. Wir stehen in der Rede von Elihu, dem jüngsten Freund Hiobs, und zwar in Kapitel 33. Wir lesen nochmals ab Vers 23, wo Elihu über den Messias, den Sohn Gottes, spricht. Darf ich bitten?
Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen. Erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Der wird dann singen vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, sodass mein Leben das Licht wieder sieht. Siehe, dies alles tut Gott zwei- oder dreimal mit den Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht des Lebendigen. Habe Acht, Hiob, höre mir zu, schweige und ich will reden. Wenn du Worte hast, so antworte mir. Rede nur, denn ich wünsche deine Rechtfertigung. Wenn aber nicht, so höre mir zu, schweige und ich will dich Weisheit lehren.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Elihu darauf hinweist, dass Gott verschiedene Wege hat, um mit den Menschen zu sprechen. Und zwar ist es ganz wichtig, in diesem Zusammenhang zu betonen, Elihu, Hiob und die drei älteren Freunde lebten in den Jahrhunderten nach der Sintflut. Damals gab es noch keine Bibel. Die Bibel wurde erst durch Mose gegeben, das heißt die ersten Bibelbücher, zuerst die fünf Bücher Mose, die Tora, dann aber auch den Psalm 90 und Mose übergab damals auch das Buch Hiob. Aber vorher gab es keine Bibel und Gott hat trotzdem mit den Menschen gesprochen, um sie eben von dem Rennen ins Verderben abzuhalten. Und da haben wir gesehen, Vers 14, Elihu sagt, doch in einer Weise redet Gott und in zweien, ohne dass man es beachtet. Das ist ein sogenannter Zahlenspruch. Die wichtige, betonte Zahl, die wird nicht sogleich genannt, sondern eine weniger und dann die Zahl, die dann betont ist. Also, Gott spricht in einer Weise, aber es gibt noch eine zweite Art, ohne dass man es beachtet. Leider, sagt Elihu, achten Menschen dann auch nicht, oft auch nicht darauf. Und dann sagt er in Vers 15, im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt. Also, Gott kann sich da, wo die Schrift, die Heilige Schrift, noch nicht bekannt ist, durch Träume mitteilen. Und das ist auch die Antwort, wenn Menschen fragen, ja, was war da mit den Menschen im Alten Testament, die noch nichts von der Bibel gehört hatten, in den verschiedenen Stämmen der Welt oder Völkern der Welt, die keinen Kontakt hatten mit Israel, was war mit denen? Nun, Gott hat die nicht einfach ins Verderben gehen lassen. Denn Gott ist ein Gott, nach 1. Timotheus 2, Vers 4, ein Heilandgott, welcher will oder möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum hat er verschiedene Möglichkeiten. Also der Traum, eines. Und dann haben wir gesehen, die zweite Art, die Elihu erwähnt, ab Vers 19, auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen. Also durch schwere Krankheit spricht Gott. Das ist auch eine wichtige Sache im Zusammenhang, wenn Menschen fragen, wie kann das ein Gott der Liebe sein, der Krankheit eben erlaubt in dieser Schöpfung? Aber das ist ein Weg, wie Gott mit Menschen sprechen kann, die sonst gar nicht hören würden. Und natürlich gibt es noch weitere Arten. Römer 1, Vers 18 zeigt, dass Gott durch die Schöpfung zu den Menschen spricht. Und zwar so, dass nach Römer 1, Vers 20 der Mensch mit seinem Verstand erkennen kann, dass Gott existiert. Und Römer 2 fügt ja noch hinzu, dass Gott allen Menschen das Gewissen hineingegeben hat. Das Wissen um, das innere Wissen um Gottes Gebote, um Gottes Gerechtigkeit. Und das Gewissen ist auch ein wichtiges Zeugnis, denn es macht uns Menschen klar, wir haben uns vor dem Schöpfergott schuldig gemacht. Nun, Elihu erwähnt diese zwei Arten. Im Traum, im Nachtgesicht und dann eben durch Leiden der Krankheit. Und schließlich in Vers 23 haben wir letztes Mal gesehen, da weist er auf den Erlöser hin. Wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt. Ein Name. Gesandter. Einen Ausleger. In der Übersetzung, die Sascha gelesen hatte, da war es Mittler, nicht wahr? Ausleger oder Mittler. Und drittens, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun. Und da haben wir gesehen, der Sohn Gottes spricht im Johannesevangelium 42 Mal, oder überhaupt das Johannesevangelium spricht 42 Mal davon, dass der Sohn von dem Vater in die Welt gesandt worden ist. Er ist dieser Gesandte. Und dann Ausleger, das Wort Meliz bezeichnet einen Übersetzer, einen Ausleger. Und wir haben gesehen, in Johannes 1, Vers 18 wird erklärt, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um auszulegen, wer Gott ist. Also, wir können das nochmals aufschlagen, um eben zu offenbaren, mitzuteilen, klar zu machen, wer Gott ist. Johannes 1, Vers 18. Liest du, Sascha?
Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben.
Danke. Bei dir ist es übersetzt, Sascha, mit Aufschluss über ihn gegeben. Elberfelder sagt, kundgemacht. Aber ich habe letztes Mal schon erklärt, es kann auch bedeuten, dieses griechische Wort, ausführen, beschreiben, darlegen, deuten, zeigen, Auskunft erteilen. Also, der Sohn Gottes musste kommen, um Gott völlig zu offenbaren. Und interessant ist also, der den unsichtbaren Gott quasi für die Menschen eben verdeutlicht und beschreibt und offenbart, das ist der eingeborene Sohn. Und wir haben letztes Mal gesehen, das Wort Monogenes bedeutet effektiv der Einzige in seiner Art. Es wird sogar gebraucht für jemanden, der gar nicht der einzige Sohn war. Nämlich für Isaak in Hebräer 11, da heißt es, dass Abraham den eingeborenen Sohn darbrachte. Nun wissen wir, dass Abraham aber davor noch einen Sohn hatte, Ismael. Und trotzdem wird Isaak genannt Monogenes, also der Einzige in seiner Art. Das ist natürlich das griechische Wort, das umschreiben soll, was in 1. Mose 22 gesagt wird. Halten wir Johannes 1 noch offen. In 1. Mose 22, wo Abraham aufgefordert wird, seinen Sohn Gott zurückzugeben, als Opfer. Da sagt Gott zu Abraham in Vers 2,
und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde.
Jawohl, deinen Sohn, deinen einzigen. Das ist das hebräische Wort Yachid, das einen Einzelnen bezeichnet. Und natürlich war damals Ismael schon da, aber Isaak war der Einzige in seiner Art, weil er der Sohn der Verheißung Gottes war. Und dieses, der einzigartige Yachid, das wird eben im Neuen Testament in Hebräer 11 ausgedrückt mit Monogenes. Und das ist die Bedeutung von Johannes 1, Vers 18. Der eingeborene Sohn, also der einzige Sohn in seiner Art. Und von ihm wird gesagt, der im Schoß des Vaters ist. Das habe ich letztes Mal nicht gesagt. Der im Schoß des Vaters ist, das heißt wortwörtlich im Griechischen, der Seiende im Schoß des Vaters. Ho-on. Und das ist, wenn man als Jude, der die Septuaginta, die älteste jüdische griechische Übersetzung kennt, wenn man das liest, dann im Johannesevangelium, das ist unerhört. Ho-on ist nämlich der Name in 2. Mose 3, wenn Gott zu Mose sagt, ich bin. Und er soll Israel sagen, ich bin, hat mich gesandt. Also der Ewigseiende, Yahweh. Das wird gedeutet als ich bin. Und das ist im Griechischen dort Ho-on. Der ich bin. Das heißt, der eingeborene Sohn, der Seiende, der ich bin im Schoß des Vaters. Das macht klar, dass er also von Ewigkeit her in Gemeinschaft war mit dem Vater als der Ewige. Und er ist gekommen, um Gott auszulegen, zu erklären, verständlich zu machen, deutlich zu machen. Und jetzt zurück in Hiob 33, einen Gesandten, einen Ausleger und dann einen aus tausend. Das ist die poetische Ausdrucksweise, um zu sagen, ein Einzigartiger. Eben, der einzige Sohn. Und jetzt haben wir vorhin noch gehabt, Ausleger kann man natürlich auch übersetzen mit Mittler, wie das die Schlachter gemacht hat. Aber es ist hier eher das Wort für Übersetzer, Ausleger. Aber das hat auch diese Mittlerbedeutung. Aber schauen wir noch in Kapitel 9. Diese Stelle hatte ich letztes Mal nur erwähnt und leider haben wir sie nicht angeschaut. Das machen wir jetzt. Denn wir haben ja gesehen, immer wieder im Buch Hiob wird von dem Messias gesprochen. Und da sagt Hiob in 9,33:
Es gibt auch keinen Mittler zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legen könnte.
Jawohl. In der Elberfelder steht hier Schiedsmann. Und nochmals bei dir war es?
Mittler.
Mittler, ja. Aber es ist ein anderes Wort, ja? Ein Schiedsmann, einer, der entscheiden muss zwischen zwei Parteien. Und das muss aber einer sein, macht Hiob klar, der, wenn er Mittler sein will zwischen Gott und Menschen, dann muss er die Hand auf Gott legen können und die Hand auf den Menschen legen können. Und wir wissen, Handauflegung, der Opferdienst macht das klar, der Sünder, der seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legte, 3. Mose 4, der drückte aus, ich, Sünder, identifiziere mich mit dem unschuldigen, reinen Opfer. Und dann musste das unschuldige, reine Opfer sterben. Und der Sünder konnte tauschen. Eben durch Handauflegung identifiziert man sich. Und Hiob sagt, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann oder keinen Mittler, dass er seine Hand auf uns beide legte. Und interessant jetzt, die älteste Übersetzung auf Griechisch, die Septuaginta, die ich vorhin schon erwähnt habe, die wurde ja sehr oft im Neuen Testament direkt zitiert, wenn das Alte Testament angeführt wird. Und die Septuaginta hat hier das Wort Mittler, und zwar das gleiche Wort Mesites, das in 1. Timotheus 2, Vers 5 kommt, vorkommt. Dort heißt es, unser Heiland, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann heißt es, dass ein Mittler da ist zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld gab. Und dieses Wort Mittler, ist das Wort von hier. Also ein Mittler, der sich mit beiden Parteien identifizieren kann. Das macht klar, er muss also Gott sein, damit er die Hand auf Gott legen kann. Und er muss Mensch sein, damit er die Hand auf den Menschen legen kann. Aber hier, sehr wohl, sagt Hiob, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann. Aber wir haben gesehen, in Kapitel 19, wo er dann aus der Dunkelheit, in der er da in Kapitel 9 war, herauskam, da hat er diesen Mittler sehr wohl gesehen. Und wir schlagen nochmals auf, 19, Vers 25. Liest uns vor. Nur Vers 25.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben.
Jawohl. Damals wusste er, mein Erlöser lebt. Nicht, er wird einmal leben. Der war schon da. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist dieser Mittler, der zwischen Gott und Mensch vermitteln kann und die Hand da und dort auflegen kann. Und dann sollten wir nochmals lesen, Vers 19 in Kapitel 16. Hiob 16, Vers 19.
Aber auch jetzt noch, siehe, ist mein Zeuge im Himmel und mein Bürge in der Höhe.
Noch weiter bis 21.
Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott, dass er dem Mann Recht verschaffe vor Gott und dem Menschenkind vor seinem Nächsten.
Jawohl. Also, hier spricht er wieder und sagt, im Himmel ist mein Zeuge. Also der sich für mich einsetzt, gewissermaßen als Advokat, der mir Zeugnis gibt, ist in den Höhen. Und dann sagt er, zu Gott tränt mein Auge, Vers 21, dass er, also Gott, schiedsrichterlich entscheide Gott gegenüber für einen Mann. Da sagt er also, Gott ist es im Himmel, der mein Zeuge ist, und der Gott gegenüber sich für mich einsetzen kann. Wie geht das? Wenn Gott nur eine Person wäre, also er sagt klar, Gott gegenüber kann er vermitteln, wer? Gott. Gott gegenüber. Und da meint er natürlich eben den Herrn Jesus, den Sohn Gottes. Und jetzt in Kapitel 33, erfahren wir eben noch mehr über diesen Erlöser, der lebt, über diesen Mittler, der seine Hand auf Gott und den Menschen legen kann, und über diesen Zeugen, der für uns Gott gegenüber eintritt, nämlich von ihm wird gesagt in Vers 23, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun. Und da denke ich ganz besonders gerne, aber nicht nur, an Matthäus 5 bis 7. Dort ist der Herr Jesus gekommen und hat hier unter den Menschen erklärt, was die Gerechtigkeit Gottes ist. In der Bergpredigt wird das klar gemacht. Und da hat der Herr Jesus gerade auch das sechste und das siebte Gebot herausgenommen, um da anhand dieser beiden Gebote zu erklären, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Ehebruch ist nicht einfach dann, erst wenn die Ehe in Tat und Wahrheit gebrochen ist durch außerehelichen Verkehr, sondern bereits, wenn im Herzen, in den Gedanken, mit den Augen gesündigt wird. Und Morden beginnt nicht erst dann, wenn die andere Person wirklich tot ist, sondern es beginnt bereits schon mit der Erniedrigung durch böse Wörter. Ja, Christoph? Ja, also wie ist das mit diesen Computershootern? Da wird mit virtuellem Mord gespielt. Das ist voll unter der Verurteilung von Matthäus 5, wo der Herr Jesus sagt, wenn das nur schon in Gedanken geschieht, gilt das bereits als Bruch des Gebots, du sollst nicht töten. Das ist etwas ganz Perverses, weil es effektiv den Menschen trainiert, innerlich Gottes Gebote bewusst zu übertreten und das sogar als Spaß. Es ist eigentlich unglaublich. Also ein absolutes No-Go. Und nun eben, er ist gekommen, um den Menschen seine Geradheit kundzutun. Aber da könnten wir auch alle anderen Predigten in den Evangelien hier als Illustration beiziehen. Und das Leben des Herrn Jesus und seine Predigten, die haben uns nicht gerettet. Denn dadurch wurde noch viel mehr deutlich, wie weit wir von der Gerechtigkeit Gottes entfernt sind. Aber dann kommt hier weiter in Vers 24, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Da haben wir das Erbarmen des Herrn Jesus. 11-mal findet man in den Evangelien diesen Ausdruck innerlich bewegt. Und zum Beispiel Matthäus 9 und Matthäus 14 und so weiter. In den meisten Stellen bezieht es sich auf den Herrn Jesus. Und da sehen wir seine Barmherzigkeit. Wenn er die Menschen gesehen hat, in Matthäus 9 wird gesagt, er hat sie gesehen wie Schafe ohne Hirten. Da war er innerlich bewegt. Dieses Erbarmen gegenüber den Verlorenen, das sehen wir in dem Herrn Jesus. Und dann heißt es, er wird sprechen, erlöse ihn. Also dieser Gesandte spricht zu Gott, dem Vater, erlöse ihn. Und das Wort Pada, das hier vorkommt, es kommt nur einmal vor im ganzen Alten Testament. Das heißt eigentlich erlösen, indem man jemanden wegreißt. Es ist immer wieder ein Problem im Alten Testament. Es gibt viele Wörter, die kommen nur ein einziges Mal vor. Und je nachdem ist es dann schwierig zu wissen, was die genaue Bedeutung eines solchen Wortes ist. Und wenn es in einzelnen Fällen Schwierigkeiten gibt, dann hilft es, die verwandten semitischen Sprachen, also die aus der gleichen Sprachfamilie wie das Hebräische kommen, beizuziehen. Und das Arabische zum Beispiel ist eine Fundgrube, unglaublich. Und im Arabischen gibt es das verwandte Wort, das eben bedeutet spalten. Also zum Beispiel ein Stein wird gespalten und dann kann man den einen Teil lösen. Erlösen, wegreißen. Also dieses Wort erlöse ihn heißt, reiß ihn weg. Also mit Gewalt gewissermaßen von der Bindung freimachen. Und der Jesus sagt in Johannes 8, wenn euch der Sohn nun frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Das gehört eben zu dieser wunderbaren Erlösung, dass Menschen auch wirklich frei werden von Bindungen. Erlöse ihn oder reiße ihn weg, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Und dann sagt er, ich habe eine Sühnung gefunden. Wie muss man das verstehen? Gefunden. Eine Sühnung gefunden. Nun, dieser eigenartige Ausdruck findet sich auch im Neuen Testament. Wenn wir kurz aufschlagen, Hebräer 9, und da sind vielleicht schon manche Leser, insbesondere der Elbefelder, darüber gestolpert. Nämlich in Hebräer 9, Vers 12 heißt es von dem Messias, der als hoher Priester gekommen ist. Darf ich bitten? 9, Vers 12.
Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt.
Ja, also die Schlachter hat das gleich aufgelöst. Das Wort hier, übersetzt jetzt mit erlangen, hat die Grundbedeutung finden. Heurisko, das typische Wort für finden. Aber es hat natürlich noch weitere Bedeutungen, Nebenbedeutungen. Und eine ist eben bewerkstelligen, erwirken, zustande bringen, erlangen. Also eine ewige Erlösung erfinden oder finden bedeutet zustande bringen. Und das ist hier im Hebräischen jetzt genau gleich. Ich habe eine Sühnung gefunden, heißt eine Sühnung zustande gebracht, erwirkt, bewirkt. Aber jetzt haben wir das schwierige Wort Sühnung, das viele verwechseln mit Versöhnung. Aber die Bibel spricht über Versöhnung, sie spricht über Sühnung. Beginnen wir beim Einfachen. Was bedeutet Versöhnung? Ja, aber erklären, was Versöhnung bedeutet.
Versöhnen, wenn zwei Leute sich wieder vertragen.
Wenn zwei Leute sich wieder vertragen, dann sind sie versöhnt, genau. Und es ist so, dass also Verfeindete werden umgewandelt in Freunde, nicht wahr? Und das ist interessant, im Neuen Testament das Wort für Versöhnen oder Versöhnung, die Grundbedeutung ist wechseln. Und zwar, das Grundwort hat man im Griechischen benutzt, sogar zum Beispiel zum Geld von einer Währung in die andere zu wechseln. Ja? Und das Wort wird dann verwendet im Sinn von Versöhnen im Neuen Testament, in dem Sinn, dass ein Feind umgewandelt wird in einen Freund. Und wichtig, im Neuen Testament wird nie gesagt, dass Gott sich mit uns versöhnen musste. Sondern es wird immer nur gesagt, dass wir mit Gott versöhnt worden sind. Er war nicht unser Feind. Obwohl Hiob in Kapitel 16, Vers 9 und 30, 21 haben wir gesehen, hat er Gott bezeichnet als sein Feind. Und hat er sich schwer geirrt. Nein, Gott musste nie mit uns versöhnt werden, aber wir waren von Natur aus eben überhaupt nicht auf Gott ausgerichtet und von Natur aus ist in uns eine Gottfeindlichkeit drin. Und darum mussten wir als Feinde Gottes umgewandelt werden, um Freunde Gottes zu werden. Aber jetzt eben das Wort Sühnung. Was bedeutet Sühnung? Das ist nicht so einfach. Es ist deutsch und trotzdem...
Ja, der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben. Hat für uns gelitten.
Also der Herr Jesus ist für uns gestorben, hat am Kreuz gelitten und dadurch hat er Sühnung erwirkt. Aber wenn wir jetzt jemandem, der die Bibel nicht studiert, und wir treffen den an auf der Straße, wir kommen auf das Thema Sühnung. Was bedeutet das, wenn wir es ihm erklären müssen?
Zudecken.
Jawohl, es ist nämlich so, hier haben wir das Wort Kofer. Und Kofer kommt im Hebräischen von der Wurzel Kafar. Und das heißt zudecken. Aber jetzt wissen wir eben noch nicht recht, was Sühnung ist. Es hat etwas mit Zudecken zu tun. Jawohl.
Ja, die
Sünde werden zugedeckt.
Also wie der Herr Jesus legt sich auf, auf unsere Sünde.
Ja, also der Mittler legt sich gewissermaßen auf den Schuldigen drauf, um ihn vor der Strafe zu schützen, vor dem Zorn Gottes zu schützen. Und es ist nämlich so, das Wort Kofer kommt vor in 1. Mose 6. Und es ist das gleiche hebräische Wort, aber man muss es da anders übersetzen. Können wir kurz aufschlagen? Gottes Anweisung an Noah zum Bau der Arche. Liest du, Sascha?
Mhm. 14?
6, Vers 14.
Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen.
Danke. Also, was in der Schlacht übersetzt ist mit Pech, wird in der Elberfelder mit Harz wiedergegeben. Und das ist das Wort Kofer. Dasselbe Wort. Und das kommt eben von Kafar, bestreichen mit Harz. Da kann man eben Holz überstreichen und das erklärt die Wortherkunft. Und nun ist Folgendes eben ganz interessant. Die ganze Menschheit in 1. Mose 6 stand unter dem Urteil Gottes schuldig. Und Gott muss in seiner Gerechtigkeit Sünde, Schuld bestrafen. Und zwar durch die Sintflut, durch die weltweite Sintflut. Aber Gott gibt einen Ausweg, weil ein Gott ist, der retten möchte. Noah muss die Arche bauen und das ist der einzige Ausweg, durch den man errettet werden konnte. Man konnte also nicht sagen, ja, gut, ich möchte lieber einen anderen Weg. Ich möchte zum Beispiel auf den höchsten Berg steigen, wenn die Flut kommt und so gerettet werden. Nein, das war der einzige Weg. Und man musste durch die eine Tür eingehen in die Arche, um errettet zu werden. Nun, dann wurde die Tür geschlossen und die Arche ging durch die Flut, durch die Fluten hindurch. Das heißt, das Gericht Gottes traf die Arche und die, die in der Arche waren, wurden verschont. Und damit wird genau eben die Doppelbedeutung von Harz, Sühnung, klar gemacht. Die Arche war quasi der Schutz über die schuldigen Menschen, die drin waren, und wurde selber von dem Zorn Gottes getroffen. Und so konnten die, die in die Arche hineingegangen sind, eben gerettet werden. Und dann kommt dazu das Holz, das benutzt wurde. Hier, die Schlachter hat übersetzt mit Tannenholz. Gopher heißt es. Ja, es ist einfach so, dass man, die Schwierigkeit, um zu wissen, was es für ein Holz war, ist dieses. Das Wort Gopher kommt nur hier vor, in der Bibel. Sonst nirgends mehr. Aber Gopher ist eben verwandt mit Kofer. Und bezeichnet einen Baum, der durch Harzproduktion gekennzeichnet war. Und darum hat man in der Schlacht übersetzt mit Tannenholz. Also es ist ein Holz, das eben so wie Tannen und verschiedene verwandte Bäume Harz produziert. Und interessant, also auch das Wort kommt nur hier vor, gerade zusammen im gleichen Vers mit dem Wort Kofer. Und betont den Gedanken also doppelt. Das Holz war Goferholz, man könnte sagen Versöhnungsholz, Sühnungsholz, das habe ich falsch ausgedrückt. Sühnungsholz. Überdeckt mit Sühnung, dem Harz. Und so ist die Arche ein wunderbares Bild auf Jesus Christus hin, der eben bereit war, den Zorn Gottes am Kreuz, also in den Stunden der Finsternis, unsere Sünden auf sich genommen hatte, den Zorn Gottes selber zu erdulden, um uns eben zu retten. Und jeder, der eben an Jesus Christus glaubt, der wird hier illustriert durch die Menschen, die durch die eine Türe eingegangen sind. Es war eine Entscheidung. Man musste sich entscheiden, dort hineinzugehen, so wie sich die meisten entschieden, ich gehe dort nicht hinein. Und dann wurde die Arche zur Rettung. Und jetzt verstehen wir, Sühnung bedeutet eben Stillung des Zornes, gerechten Zornes Gottes, in dem der Schuldige verschont, gedeckt wird, zugedeckt wird. Ja, Elisabeth? Also, der Deckel der Bundeslade heißt ja auf Hebräisch Kaporet. Und Kapor kommt von Kafar, genau wie Koffer. Das ist ein verwandtes Wort. Also, der Sühnedeckel drückt eben auch aus, dass beim großen Versöhnungstag, da geht der stellvertretende, wird der stellvertretende Ziegenbock eben geschlachtet, unschuldig, anstelle von Israel. Und der hohe Priester musste das Blut dieses Bockes dann hineintragen und auf den Kaporet sprengen. Einmal. Und damit war Sühnung erwirkt für Israel. Also Israel wird schützend zugedeckt durch das Opfer, der Sündenbock, der da geschlachtet wurde, der musste sterben. Und darum heißt dieser Deckel eben Kaporet. Das ist der Bedeckungsdeckel, da wo Sühnung gemacht wird. Leider sagen wir auf Deutsch Versöhnungstag für Yom Kippur. Aber besser wäre die Übersetzung Sühnungstag. Das können wir jetzt nicht mehr ändern. Das ist fest eingebürgert. Aber man kann es zwischendurch mal erklären. Eben der Yom Kippur. Kippur hängt zusammen mit Kaporet und hängt zusammen mit Kofer. Ja? Und drückt eben aus, an diesem Tag wird Israel verschont von dem Zorn Gottes, weil eben ein Stellvertreter stirbt. Der Bock, der geschlachtet wird, und dann auch der Sündenbock, der in die Wüste geschickt wird. Und es gab noch mehr Opfer an diesem Tag. Und alle diese Opfer weisen eben hin auf das Opfer des Herrn Jesus, das vollkommene Sühnung erwirkt hat. Ja, Philipp? Ja, jetzt von, im Deutschen von der Wortherkunft Versöhnung und Sühnung, da ist natürlich der gleiche Wortstamm drin. Aber der Gebrauch versöhnen bedeutet eben, Feinde werden miteinander zu Freunden gemacht. Und Sühnung, da muss man eben die Bedeutung aus der Bibel herausholen. Und da geht es darum, jemand bedeckt den Schuldigen und erleidet die Strafe als Stellvertreter. Und Jerry hat ja ein Bibelwort schon erwähnt und wir sind gar nicht eingegangen darauf, aber jetzt schon. 1. Johannes 2, Vers 2. Jawohl. Und des Zusammenhangs wegen 1 bis 2. 1. Johannes 2.
Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.
Danke. Also, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und das griechische Wort Hilasmos hat genau die gleiche Bedeutung wie Koffer im Hebräischen. Also es geht um das Stillen des Zornes Gottes. Durch Überdecken. Ja, und hier finden wir also den Erlöser alttestamentlich in Hiob 33, wenn wir zurückgehen. Er sagt, ich habe eine Sühnung erwirkt. Da wird das Werk von Golgatha vorweggenommen. Und dann erklärt Elihu, der schuldige Mensch, also schon alttestamentlich, der sich von Gott warnen ließ, eben, indem er das auf das Reden Gottes durch Krankheit hörte. Dann sagt er, Vers 25, liest du nochmals.
Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend.
Jawohl. Also nach dieser Krankheit und es kommt wieder Gesundheit, da sagt Elihu, da hat sich hat die Krankheit ihre Funktion erfüllt. Der Mensch ist zur Umkehr gekommen. Und es darf ihm nachher noch besser gehen als vorher. Und das ist natürlich auch schon gewissermaßen eine prophetische Ankündigung von dem, was mit Hiob geschehen sollte. In Hiob 42 wird dieser Mann, der wirklich am Rand des Grabes war, nochmals gesund. Und er kriegt mit seiner Frau zusammen wieder 10 Kinder. Also wirklich, der geht wieder zurück in die Jugend. Ja, das können wir natürlich nicht auf alle Krankheit beziehen. Ja, aber Elihu war wirklich Gottes Sprachrohr, um Hiob Dinge aufzuzeigen. Und natürlich uns allen, denn er zeigt, Gott kann eben schwere Dinge im Leben brauchen, um zu uns zu sprechen. Das ist etwas, was immer gültig ist. Und dann, Vers 26, wird weiter gesagt, wie das aussieht mit dieser Umkehr.
Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben.
Jawohl. Also, erstens, er wird ein Beter. Er wird zu Gott flehen. Und interessant, als Paulus, also damals noch Saulus, sich bekehrt hatte, in Apostelgeschichte 9 beschrieben, eines der ersten Zeichen, dass man merken konnte, der Mann hat eine echte Umkehr erlebt, war, ja, der Jesus sagt zu Ananias, der ihn besuchen sollte, siehe, er betet. Das war ein Kennzeichen der Bekehrung. Er wird zu Gott flehen. Und dann wird gesagt, dass Gott ihn, den Menschen, der umkehrt, wohlgefällig annehmen wird. Das ist das Wunderbare. 1. Johannes 1, Vers 9 ist eine Verheißung. Und die gilt ganz grundsätzlich. Das ist für Menschen, die gottfern sind, aber auch für Menschen, die bereits Kinder Gottes sind. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn ein Mensch umkehrt, dann wird er immer angenommen. Und ich habe das so oft in der Seelsorge erlebt, dass Menschen gesagt haben, ich glaube, ich bin von Gott verworfen. Wirklich. Und ich habe gesagt, aber du hast deine Sünden bekannt. Ja, aber ich glaube, dass Gott mich nicht mehr annimmt. Und ich habe dann erklärt, der Mensch könnte von sich aus gar nicht zur Umkehr und zur Buße kommen. Gott gegenüber. Denn in Römer 3, Vers 11, da ist keiner, der Gott suche. Wir Menschen würden Gott nicht suchen. Wenn der Mensch beginnt, Gott zu suchen, dann ist es, weil Gott zieht. Und wenn er dann Buße tun kann, da sagt Römer 2, Vers 4, dass es die Güte Gottes ist, die den Menschen zur Buße leitet. Und diesen Zug darf man nicht widerstehen. Das wird dort gewarnt. Menschen, die gezogen werden, aber dann doch verloren gehen, weil sie dem Zug Gottes widerstehen. Gott zieht alle Menschen. Und wenn ein Mensch eben den Zug hat zu dem Herrn Jesus hin und seine Schuld ihm bekennt, bereut, dann darf er wissen. Dann gilt 1. Johannes 1, Vers 9 immer. So wie Johannes 7, 37 sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wenn einer kommt, wenn einer nicht kommt, dann hätten wir ein Problem. Aber wer kommt, wird angenommen. Und das ist hier so gesagt, er wird zu Gott fliehen und er wird ihn wohlgefällig annehmen. Und er wird sein Angesicht schauen, mit den Augen des Herzens wird er die Herrlichkeit Gottes sehen. Mit Jauchzen. Das wird ein Mensch, der beginnt zu jauchzen. Und dann haben wir gelesen, er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit vergelten. Und da muss ich die Schlachter vorziehen. Liest du nochmals?
Und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben.
Ja. Heschiv heißt effektiv zurückgeben. Dem Menschen, das ist, man darf einmal raten, was steht da im Hebräischen? Adam. Ach, das war jetzt falsch. Enosch, nicht Adam. Adam ist ja der Mensch im Sinn, wie Gott ihn ursprünglich geschaffen hat. Aber Enosch heißt auch Mensch. Und wir haben das immer wieder im Buch Hiob gefunden, weil wir beide Ausdrücke finden für Mensch. Adam, Enosch, Adam, Enosch. Aber hier ist es Enosch. Und Enosch bedeutet der sterbliche, böse, sündige Mensch. Das ist ein normales Wort für Mensch. Aber es hat einen Nebenbegriff, weil es von Anash kommt, böse sein, sterblich sein, sündig sein. Es bezeichnet den gefallenen Menschen. Er wird ihm seine Gerechtigkeit wiedergeben. Das ist genau das Thema, das könnte man für sich lesen, Römer 5, Abvers 12. Wo es darum geht, wie die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und zu allen Generationen hindurchgedrungen ist. Und dann wird gesagt, wie Gott den Menschen in die Stellung eines Gerechten versetzt. Das müssen wir trotzdem aufschlagen, auch wenn wir nicht den ganzen Abschnitt lesen. Römer 5. Und zwar Vers 19.
Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht.
Genau. Die Elberfelder ist dann noch wörtlicher, indem sie sagt, also durch den Ungehorsam des einen Menschen, das ist Adam, sind die vielen, das heißt all die vielen Nachkommen Adams, sind in die Stellung von Sündern versetzt worden. Darum ist der Mensch schon von Geburt an ein Sünder, weil er stellungsmäßig als Nachkomme von Adam ein Sünder ist. Aber dann wird erklärt, so werden auch durch den Gehorsam des einen, das ist der Gehorsam des Herrn Jesus, des Messias, die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Er wird ihm seine Gerechtigkeit wiedergeben. Also der Mensch hat alles kaputt gemacht. Prediger 7 sagt, Gott hat sie gerade geschaffen, hat den Menschen gerade geschaffen. Sie aber haben viele Ränke gesucht. Und durch die Umkehr, durch die Bekehrung, wird ein Mensch wieder in die Gerechtigkeit versetzt, zu einem Gerechten gemacht. Und dann Vers 27, bitte nochmals.
Der wird dann singen vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente.
Nach Vers
28. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, sodass mein Leben das Licht wieder sieht.
Jawohl. Also, was sind noch weitere Auswirkungen der Bekehrung, der echten Bekehrung? Eben Flehen und eine freudige Beziehung zu Gott bekommen, man wird sein Angesicht schauen, mit Jauchzen. Und was wird hier weiter gesagt? Zeugnis geben. Und noch vorher?
Singen.
Und es ist schon interessant, in unserer Gesellschaft wird heute kaum mehr gesungen. In den Familien. Das ist so schwierig. Auch in Familien, wo man gerne singen möchte. Und die Kinder, je nachdem. Es gibt auch solche, die wirklich gerne singen. Aber und singen muss ein Kennzeichen sein der Erlösten. Und darum ist auch das Singen so wichtig im Anbetungsgottesdienst. Das ist der Ausdruck eben der Freudigkeit der Erlösung. Und im Alten und im Neuen Testament finden wir immer wieder das neue Lied erwähnt. Es gibt insgesamt 9 Stellen über das neue Lied. Psalmen, Jesaja und dann rüber bis ins Neue Testament, Offenbarung 5, das neue Lied, das ist das Lied, das eben von der Erlösung spricht, dass alles neu geworden ist. Und so wieder singen, aber dieses Lied ist dann verbunden mit einem Zeugnis, wie Leandro gesagt hat, Zeugnis geben. Und das ist auch interessant bei Paulus in Apostelgeschichte 9. Sie erbetet und nachher sieht man, dass Paulus in die Synagoge geht in Damaskus und er verkündigt, dass Jesus der Messias ist. Sogleich beginnt er auch Zeugnis abzulegen. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Wenn ein Mensch sich bekehrt, ist es so wichtig, dass er beginnt, dann auch Zeugnis zu geben. In der Familie, den Geschwistern, den Eltern gegenüber, ist natürlich nicht immer ganz einfach. Aber was man dann erlebt ist, das gibt einen Durchbruch in der weiteren geistlichen Entwicklung. Und man kann das sehen, Leute, die sich bekehrt haben, aber sich immer geduckt haben. Und die entwickeln sich geistlich nicht.
Aber in dem sehen wir doch, wie er die Schuld vor Gott einen Preis gibt, ein Zeugnis gibt.
Ja, er sagt hier nämlich, welche Schuld er hatte. Also er gibt Zeugnis, wer er war, ja, und wie Gott eben vergeben hat. Ich hatte gesündigt und die Geradheit verkehrt.
Unverdiente Gnade.
Und er betont die erstaunliche Gnade, die unverdiente Gnade. Es wurde mir nicht vergolten. Und dann das Zeugnis eben, dass Gott seine Seele erlöst hat. Und dieses Wort erlösen hier ist auf Hebräisch nicht das gleiche wie in Vers 24. Also Vers 24, Pada, mit einem Kehllaut da unten, ganz im Althebräischen, ja, Pada. Und auf modernen Hebräisch spricht man das nicht mehr aus. Genau gleich wie das andere, das heißt Pada. Aber ohne diesen Kehllaut am Schluss. Und Pada, Vers 24, das heißt wegreißen, ja, freimachen. Und hier Pada, das ist das Lösegeld zahlen. Ja, der sagt hier, ich habe eine Sühnung zustande gebracht, der hat das Lösegeld bezahlt und das war sein eigenes Blut. Er hat sein Blut gegeben. Und dieses kostbare Blut, wie 1. Petrus 1, Vers 18 sagt. Und er bezeugt, dieser Bekehrte, meine Seele erlöst, dass ich nicht in die Grube fahre. Und mein Leben erfreut sich des Lichts. Es kommt Klarheit ins Leben hinein. Auch das ist eine Folge der Bekehrung. Dass plötzlich Dinge, die man einfach im Leben nicht verstehen und nicht einordnen kann, plötzlich durch das Licht des Wortes Gottes werden Dinge klar. Und man versteht Dinge mit den Augen Gottes zu sehen. Und dann erklärt Hiob, siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube. Jetzt ist es so, das ist wieder ein Zahlenspruch. Also wie viel Mal macht das Gott? Ja, es steht zwei, dreimal. Mindestens dreimal, aber hier steht ja auch zwei. Nun, das ist ein Zahlenspruch. Es heißt nämlich nicht im Hebräischen zwei oder dreimal, sondern zwei, dreimal. Das ist ein Zahlenspruch. Die wichtige Zahl kommt am Schluss. Und indem man zuerst x minus 1 macht, ja, also 2, wird denn das 3 besonders betont. Ich möchte das illustrieren. Es gibt ja andere Stellen, wo wir Zahlensprüche finden. Sprüche 30 zum Beispiel. Agur, der Sohn Jakes, sagt in Sprüche 30, Vers 18 bis 19.
Drei Dinge sind mir zu wunderbar. Ja, vier begreife ich nicht. Den Weg des Adlers am Himmel, den Weg der Schlange auf einem Felsen, den Weg des Schiffes mitten im Meer und den Weg des Mannes zu einer Jungfrau.
Ja, also es sind vier Wege, um die es hier geht. Und alle Wege sind erstaunlich. Wie kann ein Vogel, der so schwer ist wie ein Adler, so majestätisch in der Luft fliegen? Das ist etwas ganz Erstaunliches. Das ist ein wunderbarer Weg. Und der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Wie kann eine Schlange, die keine Beine hat und sich nicht wie im Urwald da durch Bewegungen so in das weiche Bodenmaterial eindrücken kann, um abzustoßen, aber auf dem Felsen, wo man gar keine Spuren hinterlassen kann und auch nicht in den Felsen eindrücken kann. Wie kann eine Schlange sich fortbewegen? Nun, wir können heute alle Fragen beantworten, wie das geht mit der Aerodynamik, wie das geht. Die Schlangen haben verschiedene Arten, wie sie sich fortbewegen. Und es gibt eine ganz spezielle Fortbewegung, wie man eben auf dem Felsen als Schlange vorwärts geht. Es gibt eine andere, wie man durch eine Röhre geht. Wie kann eine Schlange durch eine gerade Röhre, wo sie auch nicht so machen kann, ja, durchgehen? Sie hat eine bestimmte Art der Fortbewegung. Und im Sand der Wüste nochmals eine andere, aber auf dem Felsen nochmals eine. Und das funktioniert. Aber es ist erstaunlich, der Weg der Schlange auf dem Felsen und dann der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres. Ja, ein Schiff, so schwer, und kann auf offener See schwimmen, geht nicht unter. Natürlich können wir das mit Auftrieb und so weiter, mit Archimedes und so weiter erklären, Aber es ist einfach wunderbar. Und dann gibt es noch einen vierten Weg. Der Weg eines Mannes zu einer Jungfrau. Und da sagt eben Agur, alle diese Wege sind wunderbar. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind. Und vier, die ich nicht erkenne. Das vierte, das ist das Erstaunlichste. Wie geht das, dass ein Mann schließlich den Weg zum Herzen einer Jungfrau findet? Wie geht das? Dieses Herz ist zuerst geschlossen. Und wie kommt es, dass genau da die zwei dann zusammenfinden und die Überzeugung haben, wir gehören zusammen fürs ganze Leben? Und nur der Tod soll uns scheiden. Das ist erstaunlich. Und wenn man so diese Geheimnisse ein bisschen versucht zu lüften und Leute fragt, wie war das und wie hat das begonnen? Und es ist auch jedes Mal wieder anders, aber es ist jedes Mal geheimnisvoll. Und das will er betonen. Also sind vier, aber er sagt drei und vier, die ich nicht erkenne, um das vierte zu betonen. Und hier sagt Elihu, sehe das alles, tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann. Also Gott spricht mit jedem Menschen, wie Jerry sagt, mindestens dreimal. Warum können wir das sagen? Hier steht ja dreimal. Nun, wenn wir schauen beim Pharao, Gott hat durch Zeichen und Wunder, durch Mose, zu diesem Heiden gesprochen, der keine Bibel hatte. Und dann lesen wir ein erstes Mal, dass sein Herz sich verhärtete. Und dann wieder und wieder. Bis zum sechsten Mal. Und das Herz des Pharao verhärtete sich. Und beim siebten Mal heißt es, Gott hat sein Herz verhärtet. Dort war seine Gnadenzeit vorbei. Aber bis dahin hätte der Pharao sich bekehren können. Das war nicht einfach ein Schicksal der Prädestination. Nein, Gott wusste es im Voraus, in seiner Vorkenntnis. Aber der Pharao war selber schuld. Er wollte nicht. Er hat sein Herz verhärtet. Und da sehen wir also, dass Gott ihn jedenfalls zweimal, dreimal rief. Und nicht nur dreimal. Also wenn Gott uns schon mehr als dreimal gerufen hat, dann müssen wir sagen, das ist zusätzliche Gnade. Und es ist ganz wichtig, wenn man das spürt, jetzt ruft mich der Herr zur Umkehr, dass man dann wirklich diesem Ruf folgt und das nicht auf die Seite tut. Das ist ganz wichtig, weil es könnte das letzte Mal sein. Der Pharao wusste nicht, dass es beim siebten Mal dann nicht mehr geht. Er wurde verhärtet. Ja, das tut Gott, um den Menschen eben abzuwenden von der Grube, weil er ein Heilandgott ist, dass sie erleuchtet werde von dem Licht der Lebendigen. Wie steht es nochmals in der Schlachter?
Damit sie erleuchtet werden mit dem Licht der Lebendigen.
Ah, man kann nämlich übersetzen Licht der Lebendigen oder Licht des Lebens. Chayim bedeutet Leben oder auch die Lebendigen. Ja, beides. Und ich würde hier übersetzen, das Licht des Lebens sehen. Denn das ist ja der Ausdruck, den der Herr Jesus in Johannes 8 wieder braucht, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und hier haben wir genau eben dieses Licht des Lebens. Ja? Das ist genau der Ausdruck, kann man sagen, von Johannes 8, Vers 12. Wunderbar, was da in diesen Versen enthalten ist. Und dann sagt Elihu, merke auf, Hiob. Wieder spricht er ihn mit Namen an. Wir wissen, die drei Freunde haben das nie getan in ihren Reden. Aber da sehen wir, dieser Elihu hatte ein echtes persönliches Anliegen für diesen alten Freund Hiob. Merke auf, Hiob, höre mir zu, schweig und ich will reden. Weil ihm ist klar, ich habe noch nicht alles gesagt, was ich sagen muss. Und es wird wirklich ganz kritisch in Kapitel 34. Also da wagt sich Elihu, Dinge zu sagen Hiob gegenüber. Das brauchte Mut, weil er dort mehr als nur auf die Zehen stand bei Hiob. Aber er musste es tun. Und zwar sagt er, schweig, ich will reden, aber wenn du jetzt etwas antworten möchtest, dann rede. Also er sagt nicht einfach, so, jetzt spreche ich, jetzt bist du mal ruhig. Nein, er sagt, lass mich jetzt mal sprechen, sei dabei ruhig, aber jetzt kannst du auch etwas dazu sagen. Das ist wichtig, dass der andere sich auch verantworten kann und erklären kann, nein, da bin ich nicht einverstanden. Da hast du mir Unrecht getan, wenn du mich so und so beurteilst. Also er sagt, antworte mir, rede, denn ich wünsche dich zu rechtfertigen. Und da merkt man, Elihu möchte das Gute von Hiob. Und er möchte eben klar machen, dass die Freunde, die drei Freunde, sich geirrt haben. Sie haben Hiob als einen schlimmen Mann verurteilt und ihm ist klar, nein, das ist ein Gerechter. Aber ein Gerechter, der gesündigt hatte. Ja, wer wollte noch was sagen? Ja, Jerry?
Er wiederholt ja Vers 7. Dort sagt er ja schon, dass er sich nicht schrecken muss.
Ja, genau. In Vers 7 hat er schon ihm gesagt, schau, was ich dir sage, das wird nicht eine schwere Belastung sein für dich. Ich möchte dich nicht eben unter dich ängstigen. Er wollte das Gute von ihm. So schließt sich eben der Kreis in diesem Kapitel. Er spricht Hiob an am Anfang mit Namen, sagt ihm, höre bitte zu. Und jetzt am Schluss nochmals, höre bitte zu, Hiob. Und er gibt ihm die Gelegenheit zu sprechen. Aber dann sagt Vers 33, wenn nicht, so höre du mir zu. Schweig und ich werde dich Weisheit lehren. Dieser junge Mann, aber eben, der gewartet hat, bis alle ausgesprochen hatten. Der hat das Alter voll anerkannt. Und dann kommt eben wieder eine Rede von Elihu. Und zwar anstatt Hiobs Antwort. Hiob sagt nichts. Spricht er nochmal. Und in diesem Kapitel, da macht Elihu klar, Gott ist gerecht. Und er bezeichnet ihn mit einem wunderbaren Namen. Das werden wir dann bei der nächsten Serie genau anschauen, wenn wir zu Kapitel 34 kommen. Aber ich möchte das vorwegnehmen. In Vers 17 nennt er Gott den Allgerechten. Oder willst du den Allgerechten verdammen? 17b, wie ist das in der Schlachter?
Den Gerechten.
Den Gerechten. Oh, aber es ist mehr. Zadik, das wäre der Gerechte. Aber er sagt Zadik Kabir.
Ja.
Ah, den Gerechten, den Mächtigen.
Den Gerechten, den Mächtigen.
Ja, aber das gehört eben zusammen und das drückt eben aus der Allgerechte. Der Gerechtmächtige, ja? Der mächtig ist in seiner Gerechtigkeit. Ein einzigartiger Name.
Bei mir ist Gerechtmächtiger in der Fußnote.
Genau, und dort steht dann auch wörtlich den Gerechtmächtigen. Genau. Und so stellt also Elihu ihn in seiner absoluten Gerechtigkeit vor und zeigt, dass Hiob sich versündigt hatte, indem er Gott eben Dinge unterschoben hatte, die nicht richtig waren. Und dann wird Hiob wieder nicht antworten und dann kommt eine nächste Rede und zwar in Kapitel 35. Und dort zeigt Elihu, Gott ist souverän in seinem Handeln. Das souverän bedeutet, er steht über allem und kann nach seinen Plänen, nach seiner Gerechtigkeit frei handeln. Aber alles in Gerechtigkeit. Und dann in Kapitel 36 beginnt wieder eine Rede, weil Hiob nicht antwortet, spricht Elihu weiter. Und zwar 36, 37 ist dann eine Rede und dort sehen wir, Gott ist Liebe. Nicht nur Gott ist gerecht, sondern Gott ist Liebe. Und mit dieser Rede legt er einen wesentlichen Grundstein dafür, dass dann in Kapitel 42 Hiob sich über sein Verschulden vor Gott beugt. Ja, dann wollen wir hier schließen für heute.